Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Gebhardt über Immobilien und das wahre Leben.
So, schön, heute im Real Hope Talk, Andy Weinzierl. Ich glaube, wir haben es 12-mal versucht, uns zu treffen. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Andy muss heute ein brutales, schlechtes Gewissen haben. Er ist 11 Minuten zu spät gekommen. Deshalb beantwortet er wirklich alle Fragen, egal wie indiskret sie sind. Andy, schön, dass du da bist.
Ja, es ist mir ein Fest, Gregor. Endlich sehen wir uns wieder. Schön.
Du, vor allen Dingen,
Entschuldigung.
Nein, jetzt bist du dran.
Nein, ich wollte mich entschuldigen noch einfach für die Verspätung.
Ich mag das gern, genau. Entschuldige dich. Nein, du, es ist endlich mal schön, weißt du, ich habe natürlich immer wahnsinnig viele Gäste, aber du bist einfach so ein richtiger Vollblutunternehmer und Startup-Pionier und irgendwie gibst du Vollgas und man kriegt dich immer mit und das ist schön, weil dann kann ich dir viele Fragen stellen. Sushi hast du gegründet, jetzt habe ich zwei Sachen im Internet gefunden, 18 oder 19? Wann hast du es gegründet?
Ja, das erzähle ich immer ein bisschen verwirrend. 18 hatte ich die Idee, offizielle Gründung war dann 19, das ist vollkommen richtig.
Und stimmt es, dass du mit 5.000 Euro gepumpter Kohle den Prototyp gebaut hast?
Ja, wahrscheinlich war es sogar ein bisschen weniger. Also ich glaube nicht, dass ich wirklich 5.000 dann ausgegeben habe, aber mein Papa hat mir zumindest einen Startschuss gegeben, nachdem ich all meine Reserven aufgebraucht habe. Ging relativ schnell, Reserven von, glaube ich, 1.900 Euro. Die Taschen waren tief bei mir. Genau, das war relativ schnell weg und dann hat Papa nochmal ein bisschen was nachgeschoben. Aber alles im kleinen Stile, weil ich wusste ja nicht, was passiert und ich wollte nicht gleich die familiären Verhältnisse in Gefahr bringen.
Zerrütten. Verdammt, dein Vater, die Nummer hätte ich auch gebraucht, weil als ich gegründet habe, hatte ich 4.000 Euro Minus auf dem Konto.
Siehst du mal.
Und habe einfach losgelegt. Aber sag mal, ich habe auch so ein bisschen gelesen, so eigentlich so richtig, hast du richtig technisch Ahnung oder eigentlich eher nicht so?
Mei, ich habe eine Mechanikerausbildung gemacht, aber beim Automobiler und da lernt man ja nicht so viel, wie man fürs Fahrrad braucht. Dementsprechend habe ich fürs Radl mich nochmal ein bisschen wappnen müssen. Habe das große Glück, dass Papa mal eine Radlwerkstatt hatte und ich natürlich mit Fahrrädern rechts und links aufgewachsen bin. Aber ich glaube, dieses Grundsetup hat schon was gebracht. Dann habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Da wird jetzt der ein oder andere sagen, das ist kein Ingenieurstudium. Gebe ich zu, sind vielleicht 50% Ingenieurstudium, aber mehr brauche ich hier auch nicht. Ich habe tolle Leute um mich rum, die kriegen das sowieso besser hin.
Du, warum Fahrrad? Warum?
Ja, dieser familiäre Bezug ist schon extrem. So, mein Großonkel hat schon Räder gebaut. Mit meinem Papa habe ich immer Radeltouren gemacht. Dann diese Radelwerkstatt, die er gehabt hat. Aber trotzdem war mein Weg eigentlich geebnet für Automobilkonzern wahrscheinlich. Durch die Ausbildung dort, durch Studium und dann der Bezug da. Aber irgendwann habe ich das Radel probiert von meinem Papa. Der hat sich ein E-Bike geholt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist schon die Technologie, die wird sich durchsetzen. Es wird nicht lange dauern, dann werden mehr E-Bikes verkauft als normale Räder. Letztes Jahr war es endlich soweit. Das erste Mal mehr E-Bikes als normale Räder in Deutschland verkauft. Und das vor 4 Jahren irgendwie in mir was gespürt und gesagt, das aber günstiger und cooler, damit es auch Leute wie du fahren können. Gregor, du willst dich ja auch nicht auf ein gewöhnliches E-Bike setzen, sondern du hast ja einen Style, du möchtest ja auch auf einem guten Bike sitzen und deswegen haben wir Sushi gebaut. Ja.
So, das Ding, das hat auch wirklich einen Style, das stand auch die ganze Zeit jetzt bei uns im Büro, jetzt hat es Jan sich geschnappt, nachdem Luca vorher mitgefahren ist. Du weißt ja, wir haben ja ein Sushi-Firmenbike. Da ich ja momentan gerade fresse wie eine neunköpfige Raupe, müsstet ihr für mich mal einen größeren Sattel installieren. Ich glaube, ihr müsstet das Sushi-Bonanza-Bike rausbringen, weißt du, das wäre mal.
Ja, vielleicht bringe ich einfach jetzt wieder ein neues raus, was dann zu dir wieder passt, Gregor. Nachdem das erste schon gut auf dich abgestimmt war, jetzt mit den neuen Bedingungen, bringen wir halt irgendwann wieder eins raus vielleicht. Schauen wir mal.
Es ist super stylo. Ich muss ja sagen, also dein Fahrrad ist halt wirklich cool. Ich wollte unbedingt so eins haben, so eins, weißt du, mit so dicken Reifen und alles. Und dieses Ding wiegt so abartig viel, das habe ich mir geholt. Ich bin einmal mitgefahren, jetzt steht es bei mir im Büro rum. Also ja, ich glaube, das ist schon wichtig, dass so ein Ding praktisch ist.
Es ist halt der Kompromiss, oder? Also viele hoffen, dass sie mit dem einen Fahrrad alles abdecken können, aber ich glaube, das ist mit keinem Fahrrad so richtig gegeben. Wenn man jetzt alles drin haben will, dann muss einem das Gewicht wurscht sein, dann muss einem auch der Preis egal sein. Wenn man aber irgendwie ein leichtes, cooles Bike haben will, dann ist man mit Sushi gut unterwegs und vor allem dann auch noch bezahlbar. Aber ich bin beim Fahrrad einfach der Fan, kauft euch ein Radl für den Anwendungsfall, wenn ihr die Möglichkeiten habt, dann braucht man halt cool, 2-3 Räder.
Ja. Was ich cool finde, ist, ich habe dich ja, oder wir beobachten uns ja gegenseitig hier wirklich vom ersten Starttag an, ihr habt immer irgendwie, ich sag mal, ein cooles Fahrrad, korrigiere mich jetzt nicht, wenn ich was Falsches sage, aber immer so um die 1000 Euro, oder? Ihr wart immer so knapp drunter. Und ihr habt ja früher angefangen, ich glaube, ihr kommt eher dann aus dem asiatischen Raum und seid jetzt nach Europa gekommen, oder? Und habt aber trotzdem Absolut. Die Preise gehalten. Und das ist eigentlich eine coole Nummer.
Ja, fast. Also da muss ich ehrlich sein, wir haben in China gestartet, war wahnsinnig dankbar für die Reise, da habe ich sehr viel Support erfahren und sehr viel Innovation auch mitbekommen. Dann sind wir nach Taiwan umgezogen, dann waren wir kurz in Spanien für ein paar tausend Räder und jetzt sind wir in Portugal mit der Endmontage und haben zwischendrin auch immer die Lieferanten hinten dran gewechselt. Also ist viel passiert. Inzwischen kostet das Radl 1.399 Euro, aber hat natürlich auch jetzt feste Lichter integriert, einen größeren Akku, hydraulische Scheibenbremsen. Also es ist auch was passiert. Wir haben nicht einfach einen Preis aufgrund von Inflation raufgezogen, sondern haben auch immer Features reingebracht. Übrigens, du musst ja auch noch erzählen, wie lange wir uns schon kennen. Du hast es gerade angedeutet und warum und so. Oder ist das total geheim?
Weiß ich gar nicht. Dass wir zusammen in Stadelheim in der U-Haft waren, das habe ich jetzt nicht erzählt.
Ja gut, dann ist es jetzt raus. Ja.
Dass du mein Zellenkumpel warst und mich tätowiert hast. Nein, Andi, hau rein, erzähl.
Ja, du hast uns ja damals supportet mit der, ganz lustig, eine Praktikantin von uns damals, Becky, ist spazieren gegangen und sie hatte den Auftrag, ein Büro für uns zu besorgen. Und wir waren damals mit Maklern unterwegs, wir haben alles Mögliche probiert, dass wir irgendwie die perfekte Immobilie für uns finden, weil du kennst mich jetzt inzwischen ein bisschen, bei mir darf es nie teuer sein. Es ist immer, alles an dieser Firma ist durchoptimiert, dass wir einen guten Preis am Ende ermöglichen können. Für euch da draußen natürlich potenzielle Sushi-Kundinnen und Kunden. Ja. Und deswegen wird an allen Ecken und Enden gespart, auch am Quadratmeterpreis des Büros. Und dann ist Becky einst mal durchs Lehel spaziert und hat dann hier Friends Factory gesehen, Büroflächen, ist zurück, habe ich gemeint, ja, das kann ja nur so Coworking sein, das ist nichts für uns. Dann hat sie gemeint, nee, du musst, sie hat da angerufen, wir müssen die unbedingt mal treffen, die klingen ganz cool. Und dann kamen da Gregor und Jan um die Ecke und haben uns das bombastischste Büro im ganzen Lehel vorgestellt, glaube ich, mit einer Zwischennutzung, ein Mietvertrag von glaube ich, nur 3 Seiten, das ist genau das, was ich liebe. Hands-on, genau. Übergabe egal, aber Mietpreis war bombastisch und so sind wir dann auch eine Zeit lang auch durchgefahren.
Echt ein Mega-Büro, muss ich sagen. Das war sehr, sehr geil.
Ach, sowas gibt es nicht nochmal, ja. Wahnsinn.
Ja, ja. Du bereust den Tag, wo ihr wieder gegangen seid, verstehst du?
Ja, jetzt ist ja Baustelle, also wir sind genau richtig gegangen, glaube ich, oder?
Ja, das Thema ist, ich glaube, der Eigentümer, der bereut den Tag, dass er, wir sind raus und es sollte eigentlich neu gemacht werden, aber es ist bis heute nicht neu gemacht worden. Also eigentlich hätten wir bis heute noch drinbleiben können, gefühlt 2 Jahre später. Aber ihr sitzt ja jetzt in Sendling, oder?
Jetzt sind wir in Obersendling draußen, genau. Wir haben irgendwie festgestellt, Lehel passt nicht zu uns, wir brauchen eine Laderampe und im Lehel ließ es sich irgendwann schwer anliefern ohne Aufzug, aber
das stimmt.
Ja. Da hat sich unsere Tätigkeit hier im Büro ein bisschen verändert, aber ja, deswegen Obersendling ist auch ganz cool.
Aber denk immer dran, solltet ihr euch wieder verändern wollen, fragt Gregor, dann läuft das.
Siehst du, ich schicke dir gefühlt alle 2 Wochen mal einen Request für irgendjemand, den ich kenne, der ein Büro braucht. Da denke ich mir immer, ey, ich kenne ja einen Gregor, der macht das.
Du, da muss ich echt übrigens sagen, das ist richtig krass. Also du und Philipp Walter.
Okay.
Ihr beide, ihr seid so krass in der ganzen Startup-Szene verteilt. Euch frage ich immer nur und dann, ja, ich kenne den und klar, ruf die mal an. Und meistens geht da irgendwas. Also ich habe nur jetzt nach 20 Jahren festgestellt, man verdient mit dem Coworking kein Geld.
Ja. Also, ist das einfach, so wirklich?
Ja, es ist wirklich, das ist eher Hobby. Also das ist, ich meine, guck mal, warum gehen alle pleite? Ob das jetzt WeWork ist oder warum geht's auch, es geht auch permanent, wahrscheinlich kriegen wir jetzt auf den Sack, weil ich WeWork gesagt habe, aber egal. Also auch die ganzen anderen, die es da so ringsrum gibt, die meisten verdienen wirklich kein Geld. Du hast hohe Nebenkosten, du hast Reinigung, du hast Internet, du hast immer irgendwas, was du machen musst. Und dann haben die immer so viel Personal und es ist schwierig. Mhm.
Ja, ich dachte, euer Konzept mit eben dann einzelne Räume und jeder hat seinen eigenen Schlüssel und so weiter, wo es eben nicht mehr so wahnsinnig viel Personal und drumherum brauchst. Ich dachte, das ist dann schon ein Modell, was man wieder profitabler bekommt. Also das ist ja bei den meisten Standorten der Fall, ne?
Ich hatte immer ein dickes Auto und hab weit über meine Verhältnisse gelebt, aber nicht standesgemäß. Also ich sag mal, wir haben das ganz gut hinbekommen, aber dass du jetzt wirklich damit die Riesen-Marie verdienst, das kannst du vergessen. Das kannst du das vergessen.
Auch ein Tipp von meiner Seite, einfach Gregor auf Instagram folgen. Ich weiß nicht, ob du öffentlich bist oder alle annimmst, aber das ist mir immer ein Fest auf jeden Fall. Da fühle ich mich immer kurz abgeholt und weiß dann, wo du auf der Welt wieder unterwegs bist. Du hast es auch charmant eingeläutet am Anfang, dass wir es nicht geschafft haben. Die Realität ist ja, dass du an allen Orten dieser Welt warst, nur nicht hier in diesem Podcast, aber um auch einmal zurückzuschießen wegen meiner 11 Minuten Verspätung.
Na, alles gut, alles gut. Du, aber ich musste ja auch permanent echt mal absagen und das war wirklich ein Haufen Scheiße, also Wahnsinn. Tut mir leid. Aber das
Gute aber sah schön
ist,
aus. Sah
das
schön
Gute aus. Ist, wir folgen uns ja gegenseitig und du bist ja auch mal ganz gut unterwegs. Bei dir sieht es nur leider, das nervt mich so wahnsinnig, du bist halt voll aktiv immer, weißt du? Du bist immer cool auf dem Fahrrad, du machst irgendwie Sport und wenn du bist du auch irgendwie outdoor unterwegs und ich habe jetzt gefühlt 15 Kilo gerade zu viel auf der Pfanne und muss jetzt dringend daran arbeiten. Also
du, ich auch, Gregor, das ist alles Show. Natürlich fühle ich mich nicht, wie ich vor dem Badezimmerspiegel stehe und mir denke, ei, da ist ganz schön was passiert. Oder wie ich dann vielleicht doch mal kurz auf der Couch sitze, das passiert wahrlich nicht oft leider, aber man zeigt ja auch immer die beeindruckenden Momente, oder? Sonst zücke ich ja mein aber Handy nicht.
Du bist noch deutlich jünger als ich. Deutlich.
Ich gehe davon aus, dass ich ein Stück weit jünger bin, ja. Wie okay. Bist du denn, Gregor?
Hast ich
du
bin 52. Ich bin Baujahr 52. 71.
Na, schau mal. Ja,
bin du? Dann, oder machst du jetzt ein Geheimnis drum?
Ich wollte kurz die Differenz ausrechnen, aber es ist mir zu kompliziert. Das darfst du machen. Ich bin 29.
Scheiße. Du könntest mein Sohn sein.
Ich glaube schon, oder? Das wollte ich gerade ausrechnen. 23 sind dazwischen, oder? Ja, dann wäre es rein biologisch möglich.
Ja. Meine große Tochter ist 28.
Ach, tatsächlich?
Ja, ich habe ja drei Kinder. Na,
schau mal. Sehr gut. Ja, Wahnsinn. Schau mal, wieder du, was gelernt hier.
Welche Frage mich wahnsinnig interessiert, das habe ich auch so ein bisschen gelesen. Ihr gebt ja wirklich auf allen Kanälen Gas. Ihr habt ein cooles Produkt, ihr habt ein E-Fahrrad. Ihr habt für Frauen und für Männer, ihr seid extrem gut aufgestellt. Welcher Kanal ist denn eigentlich wirklich dein Liebster? Ich sehe dich, weil ich bin jetzt nicht so der TikToker, ich sehe dich viel auf Instagram. Mhm. Zweite Frage kommt danach. Also was ist denn euer Lieblingskanal?
Also Marketingkanal meinst du jetzt, ja. Den wir bedienen? Boah, der performanteste eigentlich immer. Das ist immer mein Lieblingskanal. Das ist aber momentan total schwer zu sagen. Wir schauen halt auf den Gesamtmarketing-Mix und da jeder Kanal attribuiert so ein bisschen was dazu. Ich persönlich finde es total schön, dass auf TikTok so eine Freiheit ist einfach. Da haben wir gesagt, ist egal, Brand, schaut's auf nix, habt einfach Spaß. Das finde ich irgendwie ein cooles Motto. Der Kanal ist natürlich nicht der performanteste. Da kann man noch ein bisschen mehr reinstecken, da haben wir nicht die Ressourcen für gerade. Sonst habe ich da jetzt keinen absoluten Lieblingskanal. Ich genieße es, auf LinkedIn zu posten und auch immer mal wieder ein bisschen Wind zu bekommen, wenn ich über vegane Themen zum Beispiel poste. Das hat mein Samstag sehr verschönert. Das finde ich gerade ganz schön, auch wenn ich es gar nicht beabsichtigt habe, aber das macht irgendwie Spaß auch.
Ja. Ich glaube, man muss ja auch mit eurem Produkt wirklich alle Kanäle bedienen, nicht? Ich meine, du hast, weil du jetzt gerade selber sagst, du hast den Veganer, du hast aber wahrscheinlich auch den Hobby-Barbecue-Menschen. Du hast Frauen, Männer, du hast alle, die da Spaß dran haben. Du musst den Business-Gedanken haben, LinkedIn. Weil das ist ja auch ein cooles, was du ja sagst, so Citybike. Da weißt du, das ist ja auch cooler damit, schnell zum Termin zu fahren, als einen Parkplatz zu suchen. Ja. Wie ist denn das Thema, du hast ja auch sogar prominente Investoren, weiß nicht, ob du sie noch hast oder gehabt, funktioniert dieses Influencer-Marketing? Ist das ein Kanal, der geht?
Ja, wir haben ehrlich gesagt Influencer-Marketing bis Anfang diesen Jahres immer nur sehr auf Sparflamme gemacht, mit sehr wenig Budget oder meist gar kein Budget. Jetzt haben wir dieses Jahr das erste Mal auch wirklich mit den Größeren zusammengearbeitet, auch sauber strukturierte Kampagnen und so weiter, dass man auch Verlässlichkeit hat. Das funktioniert ziemlich gut für uns. YouTube funktioniert bombastisch für uns. So ehrliche Tech-Reviews, weil ich glaube, dieses Produkt willst du halt einfach in jeder Ecke sehen, jedes Detail willst du einmal sehen. Und das kriegst du über YouTube natürlich toll transportiert, da haben die Leute Zeit, die wollen sich wirklich 10 Minuten das Video anschauen. Und dann ist die Kaufkraft danach auch immens, gerade bei uns. Also das ist ein schönes Learning schon mal. Also Influencer ist aber auch sehr durchwachsen. Der eine funktioniert bombastisch, andere Person mit der gleichen Reichweite, siehst du nicht einen Website-Peak. Es ist so schwer, da Verlässlichkeit reinzubekommen.
Weil mich würde das halt echt mal interessieren, dass zum Beispiel, ich kenne mich damit jetzt nicht ganz so gut aus, aber wenn ich jetzt so eine Pamela Reif mir reinpfeife, die irgendwie 9 Millionen, glaube ich, Follower hat, wenn die jetzt so ein Ding einmal raushaut, ob dann wirklich die Kasse klingelt, das würde mich echt mal interessieren, weißt du, wenn die cool mit dem Sushi-Bike fährt und das es dann einfach heißt, boah, wie cool und super, und dass du dann danach mal 200.000 Fahrräder bestellt bekommst. Funktioniert sowas oder ist das bescheuert?
Auf den Dimensionen sind wir jetzt noch nicht unterwegs. Wir haben aber auch noch nicht mit Pamela gearbeitet. Wir lieben Kamuschka. Ich bin persönlich sehr, sehr großer Fan von ihr, vor allem, weil die Geschichte so toll ist. Wir haben uns 2020 das erste Mal getroffen. Da hatte sie auf Instagram gefragt, wer irgendwie ein E-Bike empfehlen kann. Und alle unsere Follower haben da gefühlt Sushi-Bikes reingeschrieben, sodass wir dann in Kontakt kamen.
Ja.
Und übers Osterwochenende 2020 habe ich ihr dann ein Radl vorbeigebracht. Einfach nach Köln schnell raufgefahren, zwei Bikes hergerichtet und rauf damit. Und das war die erste Generation noch und seitdem sind wir so eng connected irgendwie und jetzt haben wir das erste Mal auch nochmal größer zusammengearbeitet mit der dritten Generation und das funktioniert, glaube ich, für beide Seiten schön, weil es ist eine Geschichte, die ist authentisch, die zieht sich seit 4 Jahren oder 3 Jahren und für uns ist es ein toller Absatzkanal, das ist cool und es ist halt nicht dieses aufgedrängte Werbung, sondern man sieht das Fahrrad halt auch immer wieder in den Stories, wenn Niklas zum Stadion fährt, zum ersten FC, dann fährt er da mit dem Radl hin und das sieht man dann auch manchmal. Oh. Und solche Geschichten will ich erzählen und nicht dieses sehr, sehr saleslastige. Das funktioniert für uns auch nicht. Wir haben ja keinen Impulskauf. Das wollte ich vorher noch ergänzen zum Gesamtmarketing-Mix. Wir müssen halt über alle Kanäle erziehen. Das heißt, du blätterst die Süddeutsche Zeitung auf, dann siehst du uns vielleicht gerade momentan. Da haben wir jetzt ein paar Anzeigen mal drin gehabt. Das so sonntags am Kaffeetisch. Dann fährst du in die Arbeit mit der U-Bahn, dann hast du irgendwie in Instagram wieder eine Ad. Und dann am Abend sitzt du vor TikTok und siehst dann aber auch wieder, wie wir da organischen Content haben. Und wir müssen über alle Kanäle immer wieder erinnern, weil so ein Bike kaufst du dir halt erst nach 2-3 Wochen in der Regel. Und ja, deswegen Gesamtmarketing-Mix.
Also ich stelle mir das halt so vor, wenn ich mir irgendwas kaufen will, ob es einen Motor hat oder nicht, dann gucke ich halt natürlich erstmal so im Internet rauf und runter und Stiftung Warentest. Und ich schätze mal, so ein E-Bike ist ja eher auch so ein Thema für Stiftung Warentest fast, oder? Wo du reinguckst. Akkulaufzeit oder was ist das für ein Akku oder so eine Sachen. Seid ihr da auch vertreten?
Ja, da sind wir noch nicht vertreten. Ich glaube, unsere Zielgruppe ist auch eine Zielgruppe, die vor allem uns als Marke vertraut und nicht auf jedes technische Detail so unfassbar viel Wert legt, weil es ist ein Stadtfahrrad und unser Konzept ist in sich stimmig. Wenn man jetzt die Teile recherchieren will, dann findet man auch Daten dafür und dann passt auch alles. Das sind ja auch Mittelklasse-Komponenten, das passt. Aber wir werden den Tech-Vergleichen logischerweise immer verlieren gegen die anderen E-Bikes, weil die anderen E-Bikes sind schwerer, die haben mehr Leistung drin, die haben mehr Reichweite, weil sie einen riesen Akku drin haben, weil sie einen Mittelmotor reinbauen. Und wir wollen halt mit dem Gesamtkonzept überzeugen und deswegen legen wir gar nicht so viel Wert auf diese technischen Details und auf die Tests, weil es gibt in dieser Klasse nicht viele Fahrräder, mit denen wir vergleichbar wären. Und wenn du uns gegen ein 4.000 € Mittelmotorfahrrad stellst, natürlich gewinnt der andere, weil der mehr Power hat. Wenn du das aber im Preis-Leistung siehst und im Anwendungsfall, dann ergibt Sushi wahnsinnig viel Sinn und deswegen stürzen wir uns nicht so sehr auf die Testberichte. Aber für Deutschland natürlich, das ist schon ein Thema, ja, dass da Wert drauf gelegt wird.
Aber sag mal, dann hast du ja eigentlich relativ früh angefangen, dich selbstständig zu machen, oder? Also ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt 30-Jähriges. Ich habe damals mit 24 habe ich angefangen.
Schau mal, dann habe ich eine rosige Zukunft vor mir. Wenn ich einen ähnlichen Werdegang hinlege, dann kann ich mich ja freuen, vor so einem schönen Hintergrund auch zu sitzen irgendwann in ein paar Jahren. Ich habe auch mit 24 angefangen.
Ja. Nein, ich sag mal, wir haben uns ja schon auch darüber unterhalten. Du, natürlich ist Startup-Business und das Gleiche hatte ich ja mit der Friends Factory. Wir sind damals viel zu schnell gewachsen. Weißt du, ich hatte so Bock, ich war voll im Saft und habe gesagt, noch eine und Ding und Personal. Und ich meine, ich kenne das ja auch bei dir. Also du, ich weiß nicht, wie viel mit Personal du mittlerweile hast und du weißt, wie schnell der Monat rum ist und jedes Mal muss man da den Gehaltscheck zahlen. Das geht sehr, sehr schnell und dann kommst du mit irgendwelchen Sachen nicht hinterher oder irgendwie der Businessplan geht nicht ganz auf. Also dieses Hasseln ist krass. Schläfst du gut?
Wie viele Leute hattest du denn auf der Payroll irgendwann?
Ich hatte ganz zum Schluss 20. Also okay. Was echt
überschaubar ist. Da geht schon was weg, gell? Ja, da geht schon echt was weg. Ja.
Du hast doch mehr, oder?
Ja, Vollzeit ist nicht signifikant mehr, es sind vielleicht 23 sowas gerade und 30 sind wir dann insgesamt mit Werkis und Praktikantinnen und Praktikanten sowas um den Dreh. Also überschaubar, aber ich glaube, das ist auch eine Größe, mit der wir jetzt beweisen können, dass wir auch das 2-3-fache an Umsatz machen können und wir haben so tolle Leute, da geht noch richtig was, wenn der Markt zurückkommt, wenn die Arbeit dann auch belohnt wird, die Groundwork, die gemacht wurde. Ja, um deine Frage zu beantworten, schlafe ich gut, phasenweise, ja.
Naja, das Thema ist, weißt du, bei mir war immer so, ich war dann relativ alleine mit dem Thema Verantwortung. Die war bei mir auf der Schulter. Ich hatte zwar auch immer gute Leute dabei. Und leider ist so diese Anfangsbasis, mit der man gestartet ist, dadurch, dass man immer größer geworden ist, ist man natürlich als Chef dann auch nicht nur immer mit dem Produkt beschäftigt, was damals bei uns Büros waren, sondern dann hast du viel intern Probleme. Dann musst du zwischen Mitarbeitern moderieren, dann musst du Themen lösen, die dir einfach wahnsinnig auf den Sack gehen. Und du musst sie aber lösen, weil es einfach wichtig ist. Hast du eine gute zweite Riege? Oder ich nenne es jetzt mal zweite Riege, soll jetzt nicht doof klingen. Aber hast du, oder baust du schon auf, dass du auch entbehrbar bist?
Definitiv. Also ich glaube, würde ich morgen nicht mehr da sein, dann würde das Team hier durchrocken und wir würden weiterhin Bikes verkaufen. Das ist schon mal ein sehr beruhigendes Gefühl. Sehr, sehr starken CFO mit seinem, wir haben eine Head of Marketing, die Lisa, die leitet das größte Team hier intern. Marketing-Team ist das größte. Und da muss ich nicht mitreden. Also da mische ich mich gar nicht ein, weil man kann dieses Team nicht besser leiten. Gleiches bei Sam seinen Teams oder Maike als Head of Supply Chain. So, da, es gibt diese Führungskräfte, definitiv. Und ich kümmere mich um Product, bin für Marketing verantwortlich, aber wie gesagt, die könnten auch ohne mich laufen. Ab und zu werfe ich da eine wilde Idee rein oder sage auch mal, das ist ein Stück zu wild, bitte nochmal zurückrudern, das gab's auch schon. Also ist ja ganz schön, dass ich da eher überholt wurde und meine crazy Ideen sind eher die harmlosen gerade. Das habe ich mir immer gewünscht, also das ist eine wunderschöne Situation. Ich glaube, und du willst ja auch immer Real Talk, ist, was mich nicht schlafen lässt, ist natürlich irgendwie Themen wie Bürgschaften. Ne? Das übersieht man manchmal, wenn man ein Ding gründet und du brauchst Fremdkapital. Ich bürg auch für unfassbar viel Geld. Und sowas ist natürlich, wenn es dann mal kurz nicht gut läuft. Und das geht ja auch, wenn du ein stabiles Umsatzniveau hast, mehrere Millionen Umsatz. Das heißt noch lange nicht, dass man über den Berg ist, sondern ist die Fallhöhe einfach nur noch größer. Und es kann aber genauso schnell morgen vorbei sein, weil natürlich die Tickets, die du einkaufst, viel größer sind. Und das sind dann die Momente, kannst du bestimmt irgendwo nachvollziehen. Ich glaube, dass mit 30 Jahren Erfahrung warst du bestimmt auch mal an so einem Punkt. Vielleicht nicht nur einmal. Und das vergisst man manchmal, wenn man so von draußen drauf schaut. Das ist schon schmerzhaft, ja.
Also das Thema ist bei mir, ich hab sogar heute noch teilweise schlaflose Nächte, weil ich bin da einfach sehr anfällig für Themen. Und wenn man nachts wach liegt, dann sind die Probleme immer schlimmer dann wiederum als am nächsten Tag. Und ich hatte auch damals bei Friends Factory hatte ich Phasen, da hatte ich plötzlich 1 Million Schulden und wusste aber auch teilweise nicht, wie ich sie zahlen muss. Aber ich habe mal gelernt, es gibt so einen Spruch als Unternehmer, wenn du nicht erschossen wirst oder in den Knast kommst, dann ist es nicht ganz so schlimm. Und das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist immer dieses Thema Sprechen. Weißt du, das machen ja viele nicht. Viele haben 1 Million Schulden und gehen nicht mehr ans Telefon oder unbekannt verzogen. Das darf man nicht machen, weil wenn ich was gelernt habe in dem ganzen Thema Unternehmertum ist, sprich immer mit den Leuten, sprich mit der Bank, sprich mit den Finanziers und was auch immer. Und dann kriegt man das auch hin. Und auch diese Lücke habe ich mega schließen können, ja, weil ich einfach nicht verrückt geworden bin, sondern man muss trotzdem kühl überlegen. Und wir haben ja, du warst ja bei mir auch in Österreich kurz mal, da haben wir auch drüber gesprochen. Also wir haben einfach gerade eine verrückte Zeit auch hinter uns. Also sei es Corona, sei es jetzt Zinssituation, sei es Schwierigkeiten, Personal zu finden und all so eine Sachen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben jetzt gerade, ist für mich mit als Immobilienfuzzi die härteste Zeit von allen.
Das glaube ich gerne, ja. Also ich habe mit Immobilien leider noch nicht so viel am Hut, auch wenn ich das gerne hätte irgendwie. Aber wir rennen natürlich auch von Krise zu Krise. Die eine Krise ist gut für uns, so blöd das klingt. Covid war natürlich für den Fahrradmarkt super für wirtschaftlich und für die wirtschaftliche Situation. Führte dazu, dass sich manche übereingedeckt haben, den Markt leer gekauft haben. Jetzt sind Bestände unterwegs, Rabatte von 50% teilweise bei Herstellern. Das macht uns den Markt kaputt. Man rennt ständig von Krise zu Krise, ob sie extern ist oder intern. Oder internes Change Management. Du hast vorhin People angesprochen. Ja. Es gibt eine Phase im Unternehmen und ich glaube, das ist ganz normal. Das musste ich für mich aber auch erst sortieren, dass die Gründung begleitet haben, die Leute, die du kennengelernt hast, als wir da im Lehel eingezogen sind, in die Zwischennutzung. Das war ja absoluter Vortrieb. Das war ja keine Strukturen, einfach machen, einfach schauen, was steht morgen an, wir bauen wieder irgendwas. Absolute absolut wildes Verhältnis. Sobald du aber dann Strukturen bekommst, Prozesse, sobald alles professioneller wird, gehen diese Menschen auch irgendwann, weil die wieder die nächste krasse Challenge suchen, wo sie wieder aufbauen können. Und so ein Change-Management zu betreiben, das kostet ja auch wieder Energie. Ist quasi, das meine ich mit interne Krise. Verlierst 10 Leute, musst 10 Leute wieder einstellen. Nicht an einem Tag logischerweise, aber über ein halbes Jahr hat sich das bei uns gezogen. Das ist eine ganze Firma drehen, das ist schon heftig. Ja.
Fürchterlich, kann ich auch ein Lied von singen. Also plötzlich so, wenn der CFO bei mir gesagt hatte, du, ich mag übrigens nicht mehr. Und genau 2 Tage später der Head of Sales gesagt hat, du, ich will wieder zurück. Für mich ist dieses Thema nix. Ich brauche noch mehr Sicherheit. Ja, weil wir waren ja, bei uns hat sich ja immer wie Startup angefühlt. Aber es gibt ja echt, und das wusste ich auch nicht, es gibt so viele, die brauchen einfach, weiß nicht, die Sparkasse, wo sie wirklich am 28. immer pünktlich das Gehalt haben und wissen, wenn sie nicht den Kopf aus der Deckung nehmen, dann kann ich da auch in Pension geben. Und dieses Gefühl konnte ich nie geben. Also wir sind auch immer noch nach 20 Jahren, fühlt sich's an wie ein Startup. Mhm. Das Einzige, was ich nur für mich entschieden habe, das kann man ja so rum ruhig sagen, ich hab zum Schluss wahnsinnig viele Frauen gehabt, die für mich arbeiten. Mhm. Und ich finde Frauen in der Arbeitswelt für mich jetzt, auch gerade mit Immobilien, viel besser. Frauen sind meistens fleißiger. So rum kann man es ruhig sagen, ja. Mhm. Also andersrum ist immer, stell dir mal vor, ich würde es jetzt andersrum sagen, nee, Männer sind viel, viel fleißiger. Nee, also ich finde, Frauen sind...
Dann würde ich mich ja einfach enthalten, Gregor.
Für mich viel, also gewissenhafter, weißt du, die ziehen das Ding einfach irgendwie durch. Darum, ich hatte 16 Frauen, die für mich gearbeitet haben.
Ja, gut, dass du noch dazu gesagt hast, ja, die für dich gearbeitet haben. Wir haben tatsächlich auch immer eine relativ hohe Quote, auch wenn ich mir da nie Gedanken drüber gemacht habe. Das ist einfach irgendwie passiert. Aber zwischenzeitlich waren es 65% Damen im Team. Jetzt haben wir gerade so 50-50, ziemlich genau. Ich finde den Mix ganz gut. Es gab auch Zeiten, da waren wir wirklich, das war zu den Zeiten mit 65%, kam auch mal eine Mitarbeiterin zu mir und hat gesagt, Andi, du musst ein paar Männer einstellen. Es ist hier, es läuft Gefahr, dass es halt irgendwann einfach Gossip-Themen gibt. Das ist irgendwie, fand ich total witzig, weil es kam ja nicht von mir. Ich habe ja nicht entschieden, okay, das ist jetzt irgendwie zu frauenlastig, sondern das hat sich das Team selbst gewünscht und auch nicht nur eine Person dann letztendlich, dass einfach offenbar verschiedene Geschlechter auch Ruhe reinbringen können und dann... Habe ich jetzt nicht mit Absicht forciert, aber hat sich dann ganz gut entwickelt über die Zeit.
Ja. Wie ist denn das oder wie siehst du das jetzt, ich sag mal, als junger Chef und auch, da, du hast ja relativ wahrscheinlich, dein Durchschnittsalter wird ja wahrscheinlich relativ noch meistens, die meisten haben wahrscheinlich noch vorne eine 2 davor. Mhm. Wie glaubst du, hat sich die Arbeitswelt so verändert? Also ich jetzt als alter Sack in Anführungsstriche muss so sagen, bei uns gab es nicht Work-Life-Balance oder irgendwie sowas. Mhm. Bei uns hast du einfach irgendwie einen geilen Job gemacht. Bei uns ging es übrigens auch nie ums Geld. Also muss ich auch mal dazu sagen. Ich wollte einfach immer nur einen coolen Job haben. Ich wollte ein paar coole Sachen haben, aber ich habe eigentlich nie gefragt nach Geld. Das kam immer automatisch. Legen die da mehr Wert drauf? Also sind so 4-Tage-Wochen und sowas für dich ein Thema oder geht es auch komm rocken?
Ja, ich glaube, man muss da genau aufpassen bei diesem Change, den ich angesprochen hatte. Wenn diese Gründungsmenschen weggehen, die einfach auch für, wir haben alle für 36.000 Euro Jahresgehalt gearbeitet, auch ich und auch nicht kurz, sondern wirklich über 2,5 Jahre, glaube ich, oder 2 Jahre. Und alle MitarbeiterInnen haben genau das Gleiche verdient. So sind wir da reingestartet am Anfang für die. Und dann gab es natürlich relativ schnelle Erhöhungen bei allen anderen, weil wir gesagt haben, das kann nicht sein, das ist in München einfach schwierig. Aber einfach nur so als Referenz. Und da ging es um nichts anderes als einfach nur dieses Ding bauen, einfach nur diese Referenz bauen und geil, wir bauen hier Bikes und sehen, wie wir Tausende auf die Straße bringen. Das ist ein unfassbares Gefühl. Da haben alle von der intrinsischen Motivation gelebt. Jetzt ist es natürlich ein Stück weit rationaler, ein Stück weit professioneller. Es gibt Menschen mit Familie bei uns, die müssen rechtzeitig nach Hause. Und es ist für mich aber auch an der Zeit, einen Arbeitgeber jetzt zu bauen, der familienfreundlich ist, der alle Lebenssituationen irgendwie berücksichtigt. Aber trotzdem sind wir ein Startup. Und trotzdem wird es Nächte geben, in denen wir alle nochmal ranhasseln müssen, egal welcher Familienstatus. Und das ist, glaube ich, der Preis, den man zahlt, wenn man im Startup arbeitet. Dafür gibt es halt auch die Benefits. Es ist alles ein bisschen freier. Du hast hoffentlich einen Chef, der mal einen Urlaub genehmigt, wo ein anderer nicht genehmigen würde. Keine Ahnung, solche Dinge. Ich hoffe, das dadurch wieder zu kompensieren. Aber ja, die Requests werden schon größer. Ja.
Das war immer mein Problem. Ich war immer zu lieb. Oder was heißt, ich bin immer noch zu lieb. Ich bin eher so, ich führe eine Firma meistens als Kumpel. Weißt du, das ist ja klar, mit allen per Du und easy. Und man kriegt natürlich auch alle privaten Sachen mit. Also das war mir auch immer ganz wichtig, weißt du. Ich wollte möglichst immer auch viel wissen und habe das eher als, ich sag mal, wie ein Sportteam gesehen. Ich habe mich eigentlich immer eher als Trainer gesehen als Chef. Und bin damit allerdings auch manchmal gar nicht so gut gefahren. Muss ich dazu auch sagen. Weil
wann zum Beispiel nicht?
Na, wenn man jetzt zum Beispiel zu viel weiß, dann wird man da so abgeholt nach dem Motto, du musst doch meine Situation verstehen. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Chef und der Rubel muss rollen. Weißt du, du kannst jetzt auch nicht sagen, nur weil der Hund Fieber hat, bleibst du zu Hause. Kann man sagen, aber wenn eine Deadline ist, dann muss man halt auch manchmal abliefern. Und als Kumpel kann man manchmal nicht so auf den Tisch hauen, wie wenn du jetzt sagst, du, jetzt müssen wir aber. Also das war das Thema.
Ja, du, ich glaube, ich bin da auch eine ganz schöne Transition durchgelaufen. Also von, wir sind alle natürlich Best Friends und ich bin auch heute noch sehr eng befreundet mit denen, die am Anfang dabei waren und ich liebe die alle extrem. Ich glaube, da war es auch genau der richtige Führungsstil, sonst hätte es nicht funktioniert. Da hätte ich nicht top-down regieren können, weil die waren ja da, um Bock zu haben. Die waren besser als ich. Die waren, ist auch heute noch so, dass Mitarbeiter natürlich alle mehr mitbringen als ich. Aber das hat sich ein Stück weit geändert. Ich habe mich auch ein Stück weit absichtlich distanziert. Ich mache nicht mehr jedes Firmen-Event mit. Ich bleibe nicht mehr bis nachts um 3, sondern gehe um 11, weil diese letzten 4 Stunden, die gehören dem Team. Da habe ich dann irgendwann nichts mehr zu suchen bei der Weihnachtsfeier und ich höre dann am nächsten Tag die Geschichten und früher war ich da mit von der Partie. Ich glaube, so eine ganz, es ist eine Gratwanderung, aber ein bisschen Distanz schade, glaube ich, auch nicht. Damit das Team auch Team sein kann und ich glaube, es gibt immer so einen gewissen Respekt vor dem Vorgesetzten, auch vor mir, auch egal wie locker ich führe und ab 12 Uhr nachts ist Teamzeit, da können sie machen, was sie wollen.
Gut, dass du das sagst, genau so geht es mir auch. Ich bin immer der Erste, der gegangen ist und dieses so ganz Krasse, das gehört da, finde ich, auch nicht hin. Also wir waren auch mal da irgendwie bei uns da in Kitzbühel mit der halben Firma und dann haben die alle angefangen, wir gehen jetzt noch in Pool und Bademantel und rauf und runter, da will ich nicht dabei sein, weißt du, das sind so Themen, da hast du recht, das ist Team und das ist auch gut für die, aber ich finde, dass man muss seinen Chef nicht im Bademantel sehen.
Also genau, sowas zum Beispiel.
Gehört eine gewisse Distanz dazu, damit es auch professionell bleibt.
Ja, genau. Und das ist dann manchmal auch, also ich hatte oft die Situation, dass ich mir gedacht habe, boah, da würde ich jetzt so gerne noch mit, weil es ist gerade total lustig, es ist gerade irgendwie total total perfekt alles. Und dann habe ich mich wirklich sehr oft gezwungen und gesagt, nee, ich gehe jetzt nach Hause. Es ist ab hier muss ich Vorgesetzter sein. Ab hier sollte ich einfach nicht mehr von der Partie sein. Genau wie du sagst, ja.
Klar. Du, ab wann ist Sushi nicht mehr Startup?
Boah, ich hoffe, dass wir im Herzen immer Startup bleiben. Ich glaube, nur so haben wir es geschafft, in der Bikebranche überhaupt Namen zu bekommen, wenn man das schon sagen kann. Und ja, bis zum nicht mehr Startup muss noch einiges passieren. Da muss man noch einiges machen.
Aber es ist lustig, weil ich sage dir eins, ich habe jetzt 20 Jahre Friends Factory. Das ist für mich immer noch ein Startup.
Ja, ist doch auch nichts Schlechtes, gell?
Ja, weil das ist ja immer wieder irgendwas. Ja. Und ich habe übrigens, weil du sagst, ich habe sonst ja wirklich keine Berührungspunkte mit Fahrrädern und jetzt ist plötzlich ein entfernter Kumpel von mir Geschäftsführer bei Pucki geworden.
Geil.
Und Pucki gibt es ja irgendwie seit 75 Jahren oder so, da musst du ja auch erstmal drum kümmern. Also ich glaube, du hast noch gute Zeit vor dir, wenn Pucki 75 Jahre ist.
Ja, total. Ja. Also mein großer Traum ist, dass es halt dass ich irgendwann sagen kann, das wurde zum mittelständischen Unternehmen. Ob ich der bin, der das Unternehmen dahin führen kann, wage ich zu bezweifeln. So, ich bin, glaube ich, einer, der kann Firmen von, oder habe es jetzt einmal geschafft, eine Firma von null auf ein bisschen was zu bauen. Aber ich träume natürlich schon davon, dass Sushi sich etabliert und dann mittelständischer Fahrradhersteller wird. Das ist das Ultimum. Aber da müssen wir noch ein bisschen gehen.
Wie ist denn das oder machst du dir darüber Gedanken? Weil die meisten großen Brands oder so, die machen ja Diversifikation. Das heißt, die machen ja nicht nur eine Geschichte, sondern ich war jetzt gerade in Dubai bei Mercedes Places. Die bauen da jetzt einen richtig coolen Turm. Und ich habe übrigens, ich liebe euer Cap, was jetzt damit nichts zu tun hat, damit man Geld verdient, ja. Und ich liebe deine Socken, die du mir mal mitgebracht hast. Ja? Falls du noch welche hast, ich nehme noch mal welche. Denkst du auch in die Richtung? Also, dass man einfach sagt, pass auf, das ist Sparte Bike, die Männer, Frauen, Männer, die muss irgendwie funktionieren, aber es gibt auch noch Sushi, du sagst es.
Ja, fällt mir jetzt spontan auch nicht so wahnsinnig viel ein. Das wird sich schon erstmal alles noch um Bikes drehen und drumherum. Also irgendwie jetzt nochmal ein vernünftiges Versicherungspaket rauszubringen und so, das ist natürlich irgendwie naheliegend, aber es ist alles im Bike-Kosmos. Und die Challenge ist erstmal, dass wir uns vielleicht noch auf weitere Modelle mal konzentrieren können, dass wir uns da noch ein bisschen breiter aufstellen können. Das ist schon teuer genug. Gerade in unserem Finanzierungsstyle, wir sind halt fast gebootstrapped. Gell? Wir haben ein bisschen Geld eingesammelt, jetzt letztes Jahr mal, aber wir sind so schlank aufgestellt und da gibt es nicht viel Spielraum für Ideen. Das ist ein bisschen schade, die Schublade ist voll mit lauter geilen Sachen. Aber können wir halt gerade nicht machen. Da bräuchte man
wahnsinnig. Ich stelle mir das jetzt irgendwie so cool vor, weißt du, man fährt mit seinem Sushi-Bike an Starnberger See und nimmt den Akku ab und steckt das Ding in dieses Weightboard oder so, weißt du, die waren nämlich bei mir gerade in Kitzbühel und da waren die von Audi, hat jetzt das schnellste Weightboard, ich glaube, es heißt Weightboard, oder? Mit dem Motor unten. Mitentwickelt der Welt. Okay. Mit E-Tron-Technik irgendwie. Eigentlich, es gibt doch diese mittlerweile im Baumarkt für alles Mögliche, ob es die E-Säge ist und den Akkubohrer und den Laubbläser, alles mit dem gleichen Akku. Und eigentlich hast du ja dieses Ding. Du hast einen coolen Akku dabei und kannst dein Leben ja einfacher machen. Fällt mir jetzt gerade einfach mal so ein, weißt du? Weil selbst so an See fahren und die, dass ich die E-Pumpe anschließen kann, um die Luftmatratze aufzupumpen.
Ja, total. Also wer weiß, was wir da noch bauen können. Momentan könntest du zumindest schon unsere Powerbank-Funktion nutzen. Das haben nämlich auch fast keine E-Bike-Akkus. Unseren kannst du zumindest noch als Outlet verwenden für, ja, was auch immer, eine Pumpe anschließen oder so. Das sollte alles funktionieren per USB-C. Das ist aber müssen wir schauen, was noch kommt. Ja, das als Gründer für mich eine der größten Herausforderungen zu akzeptieren. Nicht jede meiner Ideen kann gerade umgesetzt werden. Das ist extrem schmerzhaft. Mag ich gar nicht, das Gefühl.
jede Idee kostet richtig Pulver.
Ja, das ist tatsächlich so. Vor allem, wenn du halt dann in Vorleistung gehen musst, dieser Working Capital Punkt. Ne? Die Bikes sind ja nicht günstig im Einkauf. Wir müssen immer vorstrecken, damit die dann lieferfähig sind. Die Lieferzeiten sind lang. Das ist unfassbar viel Asset-Finanzierung, was dazwischen stattfindet. Das sieht man außen nicht, aber im Herbst gehen wir natürlich immer mit ein paar Millionen in Vorleistung. Das ist, da ist schon echt viel im Köcher immer. Und dann noch ein weiteres Modell, muss noch mehr reingehen. Kennst die Absatzzahlen nicht, dann passiert sowas, wie gerade im Markt passiert. Bricht der Markt weg und viele sitzen auf dem Bestand, haben diese Millionenfinanzierung nicht losgebracht. Da haben wir zum Glück immer gut gemanagt und rechtzeitig reagiert und wurden nicht größenwahnsinnig. Aber das ist so der Grund, warum wir da sehr, sehr stark fokussieren. Ja.
Du, vielleicht ist das sogar ganz gut, weil manchmal war bei mir dann plötzlich Geld da und dann habe ich mir ein veganes Café in Schwabing eingebildet.
Das ich leider nie geschafft habe.
Was am Anfang echt toll war, was mich fürchterlich viel Geld gekostet hat, damit ich es dann abschließen konnte. Dann hatte ich plötzlich wieder Geld, dann habe ich in andere Startups investiert, die dann doch nicht den Spirit hatten, auf den ich Bock hatte, musste ich auch abschreiben. Also ich hab auch, das ist immer so eine Gefahr. Hast du plötzlich Geld? Kann es sein, dass du auch dumm investierst? Also in mir ist es so passiert. Ich hab viele dumme Entscheidungen getroffen, aber ich habe sie wenigstens getroffen, was manchmal auch ganz wichtig ist.
Absolut. Also ich glaube, das sollte man nicht mit seinem ganzen Geld machen, aber es ist ja auch irgendwie schön, oder? Du hast jetzt in der Zeit sicherlich auch irgendwas verspürt. Das war ja in der Zeit sicherlich auch für dich eine Bereicherung, diese Hoffnung, und es hieß ja auch noch Hope, glaube ich, ne, da reinzustecken und zu sagen, das wird jetzt mein Ding. Da war ja auch Leidenschaft involviert. Also
schau mal, du hast ja damals auch einfach dir 5 Mille gepumpt und hast losgelegt. Und das ist jetzt überschaubar, ja. Also, aber du hast einfach gemacht und du hast ja relativ schnell im jungen Alter da eine große Welle vor dir hergeschoben. Und wenn das Ding verrutscht, dann ist das schon doof.
Klar,
das wär nicht gut, aber du bleibst halt einfach dran und vor allen Dingen, es gibt wenig, ich sag mal, in deinem Alter, die überhaupt Bock haben auf dieses Thema Verantwortung. Mir ging das damals so, als ich mit Friends Factory angefangen habe, da war ich ja auch Anfang 30, da habe ich gesagt, komm, wir machen eine AG draus und so. Und die, mit denen ich das damals gemacht hatte, ja, nee, warum denn? Und dann muss ich ja so viel Verantwortung. Und also nicht jeder ist dafür geboren, auch die Verantwortung, die du jetzt auf deinen Schultern hast, zu übernehmen. Die wollen das auch gar nicht.
Das glaube ich auch. Ist ja auch fair. Also ich bin auch fest der Meinung, dass nicht jede und jeder Gründer oder Gründerin sein sollte. Da muss man ein bisschen leichtsinnig sein. Da muss man irgendwie Lust drauf haben. Man muss auch sehr schwer erkennen, was Verantwortung ist teilweise, sonst wird es unangenehm. Und das gehört dazu. Und was ich von dir gelernt habe relativ früh, war eben auch dieses, man kann hands-on richtig gute, große Geschäfte auch aufbauen. Man muss nicht immer alles komplett überdenken. Und deswegen habe ich vorhin auch diesen Mietvertrag genannt. Als wir ausgezogen sind bei euch, die neuen Mietverträge, alle 25, 30 Seiten, da war jedes kleine Detail geregelt. So. Und natürlich war es nur eine Zwischennutzung. So. Da kann man ein bisschen weniger machen. Aber ich hatte damals offen gestanden auch Misstrauen und habe mir gedacht, kann das wirklich sein? Ich muss doch 1000 Sachen beachten. Muss ich es einen Juristen geben? Am Ende habe ich es unterschrieben, habe gemerkt, nee, ich vertraue dem. Man kann auch so Geschäfte machen. Das ist cool. Und
weißt du, was vorwärts. Das Lustige ist? Ja. Ich unterschreibe ja selber beschissene Mietverträge. Das nützt dir alles nichts, wenn der unten rechts unterschreibt, eine Arschgeige ist. Dann kannst du machen, was du willst. Verstehst du? Was soll denn passieren? Du hast jetzt da so einen riesengroßen Kack-Mietvertrag und du zahlst ab morgen keine Miete mehr. Machst du einfach nicht. So, vorbei. So, was soll denn dann passieren? Ja, aber sie haben hier auf Paragraph 28 und da haben sie ja gesagt, um das Dings. Und du sagst, gehst einfach jedes Mal ran und sagst, Arschlecken. So, dann geht's dies und das und das und das und du sparst dir schon mal ein Jahr lang Stress. So, dann bist du irgendwann vorm Richter und dann sagt der Richter, ja, Tachchen, hier, Sie haben 300.000 Euro Mietschulden und dann sagst du, ja, super, ich kann nicht. Und dann landet man bei 150.000 Euro Vergleich oder 100 und alles erledigt.
Ja, verstehe ich, ja.
So, das sollst du natürlich nicht, bitte nicht machen. Wer das jetzt bitte hört hier, nicht machen. Ich gebe keine Tipps, aber jeder Vertrag, das wirst du wahrscheinlich auch als Unternehmer schon festgestellt haben, du hast etwas bestellt, du hast eine Leistung abgerufen oder wie auch immer und der Gegenüber hat dir nicht das gegeben, was du wolltest.
Absolut.
Und dann ist man manchmal hilflos und machtlos und weiß auch nicht, was man machen soll. Und dann kann man sich dann fürchterlich verrückt machen oder man nimmt es dann einfach auch mal hin.
So. Ja, total. Ich bin noch nie auf die Nase gefallen mit Geschäften, bei denen ich einfach persönlich so eine Bindung, so ein Vertrauen hergestellt habe. Das hat immer funktioniert. Da hat nie ein Vertrag eine Rolle gespielt. Verträge haben immer nur dann eine Rolle gespielt, wenn von Anfang an das Verhältnis angespannt war, wenn es ein unfassbar angeblich professionelles Verhältnis war. Dann kam sowas zur Sprache. Aber ich liebe dieses Zwischenmenschliche, auch einfach mal zu vertrauen, wo alle rationalen, wo alle Juristen sagen würden, um Gottes Willen, bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher, weil man muss manchmal auch vertrauen, aber ich wurde Gott sei Dank noch nicht enttäuscht. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar Hörerinnen und Hörer, die sagen, kann eine andere Geschichte erzählen.
Du, darum bist du ja auch Unternehmer. Deshalb bist du ja bereit, diese Risiken zu gehen. Andere, die werden halt nicht Unternehmer und machen alles nur noch schriftlich. Wobei ich ein großer Freund davon bin, Themen, die man mal kurz besprochen hat, einmal schnell, gib mir mal dein Verständnis wieder und schreib das einmal ganz kurz auf. Dass man es einmal nur kurz hat, also das finde ich immer ganz wichtig, weil ich habe das so oft schon erlebt, dass man sich dann am nächsten Tag, ach nee, wieso war das gemeint? Nee, war doch anders. Einmal mal kurz schriftlich geben lassen. Du, meine absolute Lieblingsfrage, die in keinem Podcast fehlen darf, Andi, Geld spielt keine Rolle, ja? Du kannst machen, was du willst. Wie sieht deine Traumimmobilie aus? Wie muss die aussehen? Also denk dran, Geld spielt keine Rolle und du kannst durchdrehen. Und du kannst auch sagen, wo sie vielleicht sein soll.
Ich habe auf dem Vision Board zumindest die Immobilie vor Augen. Das auf jeden Fall. Ich lebe von meinen eigenen Visionen und die treiben mich unfassbar an. Und leider ist da Geld manchmal das Mittel für, und nämlich ein schönes Haus zu haben. Ich hätte es gerne in einem... Ich kann das noch nicht ganz beschreiben, weil ich die Fachbegriffe nicht kenne, aber der Stil ist ein eher klassischerer, trotzdem bodentiefe Fenster. Das ist schon mal die Art von Haus, die ich irgendwann mal gerne hätte in meinen Träumen. Natürlich ein Pool, ich liebe Wasser, ich muss immer baden. Ich habe immer eine Badehose dabei, falls ich in die Isar muss. Das ist wichtig, deswegen brauche ich da irgendwie eine Möglichkeit. Oder Naturgewässer vor der Nase. Geil. Und Lage ist natürlich ein bisschen schwierig. Gerade verbringe ich auch wahrscheinlich zu viel Zeit damit, mir Träume in der Münchner Seenregion anzuschauen. Nicht, weil ich es mir leisten könnte. Absehbarer Zeit absolut nicht. Wer weiß, ob überhaupt irgendwann. Aber das motiviert mich so unfassbar, diese Häuser zu sehen mit direktem Zugang zum Ammersee oder zum Starnberger See. So stumpf das auch klingt, diese Vorstellung ist wunderschön. Trotzdem, und deswegen bin ich mir bei der Lage noch nicht ganz sicher, ich würde natürlich gerne nahe in meiner Heimat bleiben, aber in einer wärmeren Region. Ich brauche den Winter nicht unbedingt, auch wenn ich hier Kaisergebiet bei dir um die Ecke auch wahnsinnig gerne mag zum Skifahren. Aber lieber hätte ich 360 Tage im Jahr und die 5 Tage nehme ich dann zum Skifahren, hätte ich gerne im Warmen. Und da muss man schon weit südlich. Das ist noch das Problem, das ich bei meinem Traum habe. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen beschrieben, wo ich gerne hin würde irgendwann. Ja.
Was ist denn dir noch wichtig? Brauchst du eine große Wohnküche? Kochst du gern mit Leuten
Ich koche viel zu wenig, aber ich finde ich schaue mir ehrlich gesagt oft diese Marcel Remus Videos an, ich weiß nicht, was du von ihm hältst, aber diese Immobilien an sich, egal wie man zu Marcel steht, die Immobilien sind ja schon toll, das ist einfach ein schönes Entertainment, sich das anzuschauen. Voll. Auf Mallorca. Voll. Und da dann so offene Räume zu sehen, ich brauche auf jeden Fall sehr hohe Decken. Soll ich hier was erzählen, was ich noch nie erzählt habe, außer in meinem sehr engsten Freundeskreis?
Du, hier hört ja keiner zu, du erzählst es ja
nicht. Hört eh keiner zu, ne?
Ja. Nee, das ist völlig super.
Ja. Kennst du, jetzt wird's wild, das Elefantenhaus im Münchner Tierpark?
Kenne ich.
Und von der Architektur, ne? Jetzt löse dich mal von der Größe und von den Elefanten da drin.
Die
haben doch so einen Balkon. Genau, es ist sehr rund alles. Die haben so einen Balkon und trotzdem ist dann aber die Decke nochmal höher. So diese Freiheit in diesem Raum. Du gehst auf diesen Balkon innerhalb, was so ausschaut wie eine Maisonette-Wohnung mehr oder weniger. Und das im absolut kleinen Format. Ich hoffe, das bringt's rüber, aber quasi Elefantenhaus in München in bescheidenerer Form. Es ist witzig, dass ich erzählt, das habe ich wirklich nur mal zum Spaß bei 8 Drinks erzählt, aber.
Ich glaube, das ist aber eher so ein bisschen marokkanischer Stil. Hat es so ein bisschen so die Richtung?
Ja, ich würde schon ein bisschen moderner gestalten wahrscheinlich. Gar nicht so marokkanisch, ja. Wobei es hat auch was Schönes, ja. Da müsste ich mich nochmal
inspirieren lassen. Aber ich bin ja auch immer so am Überlegen, weißt du, ich mag ja bei mir die Region im Sommer ist ja echt schöner als im Winter, muss ich ja sagen. Weil ich bin ja Berliner. Ja? In Berliner machst du ja Sommerurlaub. Da machst du ja nicht, wärst ja nicht großartig im Winter. Ich mag wahnsinnig gern Mallorca. Mhm. Weil du halt sehr schnell da bist. Das ist eigentlich durchs ganze Jahr über irgendwie okay. Gerade für dich als Radfahrer, da sind ja alle Radfahrer.
Absoluter Traum.
Ja. Sind da ja immer. Und eine Sache muss man wirklich machen. Man muss trotzdem immer wieder seine Wünsche sich angucken, machen und tun, weil dann kommen die auch. Mhm. Und ich habe das damals auch gemacht. Ich hatte am Starnberger See eine so krasse Pornobude. Ich habe 250 Quadratmeter über 2 Etagen eine Maisonette-Bude gehabt.
Nee.
Ja, mit Sauna und jedem Scheiß, den man sich nur vorstellen kann. Und ich glaube, die ganze Bude hat nur gekostet 2600 Euro kalt. Also was heißt nur? Aber ich habe mir die dann auch echt cool gemacht, ja. Und die war echt mega. Und dann bin ich so mal runtergegangen an See. Weißt du, wenn du runterfährst, hüpfst in den See rein, isst ein Spaghetti-Eis da unten, da ist so eine geile Eisdiele, da direkt beim Kino gegenüber in Starnberg. Mhm. Also See verstehe ich total. Und gerade wenn du so eine
Wasserkarte bist. Gell?
Ja, ist mega. Ja,
total. Und jetzt gerade wohne ich natürlich wunderschön da im Dreimühlenviertel, also Lage, ein absoluter Traum, auch nicht so weit weg von der Isar. Also ist schon Jammern auf hohem Niveau. Und das, was ich ja gerade wieder gespielt, sind ja auch Träume, die ich irgendwo habe, keine realistischen. Aber dann liege ich da mit Fenster offen und denke mir, boah, ich höre Züge, dann ballert unten einer mit dem Motorrad vorbei mit 130 und irgendwie diese Ruhe an so einem See stelle ich mir so romantisch schön vor. Ich weiß auch nicht. Ich habe da noch nicht gewohnt, aber das ist jetzt gerade so ein kurzfristiger Traum, den ich sehe.
Man muss es auch manchmal machen. Manchmal merkst du auch, wenn du es dann hast, dass es das gar nicht ist. Das ist ja auch nicht schlimm. Vielleicht, also was ich dir nur vielleicht echt empfehlen kann, ist, ich hatte mir dann, ich war noch nie vorher da, wo ich jetzt wohne, da in St. Johann und Going und diese ganze Ecke, und hatte mir dann da vor 13 Jahren eine kleine Wohnung gemietet. Die hat irgendwie 580 Euro gekostet, weißt du, so warm war ein Erstbezug. Aber mit Blick auf den Wilden Kaiser. Und da bin ich ganz oft hingefahren am Wochenende, auch teilweise alleine, und habe einfach nur auf den Kaiser geguckt und Ruhe und frische Luft und sowas. Mit sowas kann man ja mal anfangen. Cool. Weißt du, und das Schöne ist, du hast ja auch dieser Brand, weißt du, die Sushi-Hütte. Die Sushi-Wohnung, weißt du, du kannst ja sowas auch zum Beispiel mit der Firma machen und das ist dann die Incentive-Bude. Da könnt ihr alle hinfahren.
Auch cool.
Also sowas ist ja auch, hat ein Freund von mir gemacht, der hatte auch bei mir in den Bergen so eine kleine Hütte und das war die Incentive-Hütte, da durften alle mal hinfahren.
Jetzt so, da müssen wir off-record nochmal sprechen, was du da noch zur Verfügung hast. Ja? Das, oder wen du kennst.
Wir brauchen die Sushi-Hütte. Ein Freund von mir, der hatte so eine geile Hütte in Elmau bei uns oben am Berg. Ich glaube, über 10 Jahre. Und das war richtig cool. Also das ist, da sprechen wir nochmal gesondert dazu. Du, gibst sonst Themen, die dich gerade beschäftigen? Was sagst du so generell jetzt gerade so zu dem überhaupt, zu dem Ganzen, wie die Welt gerade ist? Ich bin gerade so ein bisschen, egal wo man gerade hinhört, ist ja Wahnsinn. Wie geht's denn dir damit?
Ja. Ach, ja, große Frage, Gregor.
Dann machst du dir
da habe ich mich jetzt nicht gut genug festgehalten gerade. Ich verfolge sehr, sehr viel. Also ich lese natürlich alle Nachrichten, ich schaue Tagesschau jeden Tag. Das ist für mich wichtig, einfach um auf dem Laufenden zu bleiben. Für mich ist es, ehrlich gesagt, und wir sind ja hier wirklich nach wie vor im Real Talk und Deep Talk, seit meine Mama nicht mehr da ist, so vor 2 Jahren, habe ich angefangen, mir weniger Gedanken um diese großen, großen Themen zu machen. Ich habe mir angefangen, diese Dinge wertzuschätzen, die ich davor ehrlich gesagt zu wenig gewertschätzt habe. Die Dinge, die ich vernachlässigt habe auch. Und gerade tangieren mich diese ganz, ganz großen Dinge. Natürlich ist es fürchterlich zu sehen, keine Frage, aber es tangiert mich persönlich weniger seit eben dieser Reflexionsphase. Und das trifft bei mir gerade jetzt wahrscheinlich auch 2 Jahre nach diesem Vorfall, ist es wahrscheinlich so ein Stück weit fertig entwickelt und ich spüre so eine ganz, ganz andere Wahrnehmung zu Dingen. War am Freitag mit meinen besten Buddies von der Realschule 3 Stunden beim Tennis spielen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das ist für mich gerade pure Erfüllung und ich kann dann plötzlich alles vergessen, was drumherum passiert. Und davor war ich wirklich in jedem Ding involviert. Ich habe mir Gedanken über alles gemacht und ja, dann gibt's diesen einen Schlag und das hat mein Bild komplett verändert von mir persönlich, von der Welt. Ich habe mein Wertesystem endlich irgendwie mal gebaut so ein bisschen. Ich habe irgendwie für mich eine Life-Mission formuliert, die auch beginnt mit, ich will meine privilegierte Situation nutzen. Und ich bin nicht in einer reichen Familie aufgewachsen, überhaupt nicht. Ganz normale Mittelschichtsfamilie wahrscheinlich. Auch nicht super arm, aber halt in Neuperlach, so in München, nicht das reichste Viertel.
Ach, in so einer fiesen Ecke.
Ich bin in Neuperlach geboren, das ist meine Hut, NPL 83. Und jetzt habe ich einen Faden verloren, Gregor. Weiß ich
nein,
jetzt
nicht aber mehr. Ich, also guck mal,
privilegierte, sorry, das wollte ich noch sagen. Genau, es ist nicht privilegiert im Sinne, wie man es sich vielleicht vorstellt. Man stellt sich dann eine Villa am Starnberger See vor, das ist privilegiert, aber es ist doch unfassbar privilegiert, hier zu sein. So, das, in Deutschland geboren zu sein, was total. Ein Privileg.
Ja. Aber ich glaube, weißt du, es ist alleine schon mal ein Privileg, wenn die Eltern nicht geschieden sind und wenn man in einer normalen Familie groß wird. Da kriegt man mehr mit. Allerdings wirst du gerade immer sympathischer. Ich habe auch nur einen Realschulabschluss. Aber du hast ja noch weitergemacht. Komm, du hast weitergemacht, ich weiß.
Ja, ich will es dir nicht kaputt machen. Ich habe noch ein Fachabi gemacht. Ja, aber es ist halt nur ein Fachabi. Ja.
Aber ich muss ehrlich sagen, gut. Du hast recht. Ich habe meinen Vater verloren. Da war mein Vater erst 64 Jahre alt, also auch jung. Ja. Und ja, da weißt du, das Problem oder was ich so mitbekommen habe, es sterben ja normalerweise immer erst so die Großeltern. Und dann ist diese Barriere zwischen mir und im Grunde genommen dem Grab, sind ja meistens die Eltern. Mhm. Und wenn dann schon mal da was passiert, dann zeigt es seine eigene Geschichte, dass man, okay, das ist dann richtig dicht dran. Mhm. Und das ist schwierig. Mich hat es nach einem Jahr noch mal ganz schön erwischt. Als das passiert ist bei meinem Vater, war das sehr so, okay, man hat funktioniert. Ja, aber ein Jahr später hat es mich dann noch mal ganz schön gebeutelt.
Das glaube ich. Ja, ich glaube, dass da auch viele, ja, dass man sich nicht die Zeit dafür nimmt, das irgendwie aufzuarbeiten. Und ich bin, als ich die Info bekommen habe, ich lag da mit Corona zu Hause und konnte nicht mal mehr hingehen, so die Info bekommen. Ich bin 10 Minuten später in den Call rein. Einfach ein Call zu irgendeinem Marketing-Thema, weil ich konnte das gar nicht checken. So, es gab Vorlauf, es war kein Unfall, so, aber man bereitet sich ein bisschen darauf vor und trotzdem so eine abstruse Reaktion. So, und heute, egal was passiert, egal was auf dieser Welt gerade rechts und links geschieht, bin einfach unendlich dankbar mit dem, was jetzt noch da ist und kann das viel, viel besser wertschätzen, glaube ich, als noch zu der Sturm- und Drangphase Anfang Sushi. Es gab nichts anderes. Jede Sekunde meines Lebens, nicht mit der Familie, immer nur Sushi. Ich glaube, wahrscheinlich ist Sushi deswegen auch heute da, wo Sushi ist. Vielleicht hätten ein paar Dinge nicht funktioniert. Aber zu welchem Preis, ne? Das wird manchmal nicht gesehen.
Weißt du, es ist okay, weil das war ja das, was du machen wolltest. Man hat dich dazu ja nicht gezwungen. sondern das war dein Ding und du hattest Bock da drauf. Und ich sage auch immer allen in meinem Umfeld, und ich habe teilweise Leute, die das verstehen, manche verstehen es nicht, ich sage immer, das Allerwichtigste ist, dass es mir gut geht. Weil nur wenn es mir gut geht, dann kann es den anderen um mich herum auch gut gehen. Und die Leute, die immer gucken, dass es den anderen gut geht und auch wenn sie selber dann irgendwie auf der Strecke bleiben, das ist scheiße. Guck, dass es dir immer am allerbesten geht und dann geht es den anderen automatisch auch gut.
Wahrscheinlich ist es so, ja. Und eine Sache, ich gebe nie Tipps, ne, weil ich finde, Tipps geben ist ziemlich anmaßend. Man weiß nie, was die Situation bei den anderen Menschen ist. Aber eine Sache, die ich mir gerne früher beherzigt hätte, ist, und das ist auch erst durch die Situation entstanden, ist so dieses Zitat, Papa drückt man nicht weg. Und ich kann mich erinnern, wie ich in All Hands war, vor 30 Leuten. Und ich sehe auf meinem Handy, das liegt dann immer offen da, damit ich es auch sehe, lautlos, sehe ich, wie Papa anruft. Und dann gibt's eine Pause. Dann gehe ich weg während meiner Präsentation. Papa drücke ich nie wieder weg in meinem Leben. Wenn es irgendwie geht, gehe ich da dran. Es gibt keinen Grund, da nicht ranzugehen. Und ich wünschte, ich hätte es früher gemacht. Ich habe meine Mama sehr oft weggedrückt. Ich habe meine Großeltern weggedrückt. Aber
das ist aber ein Learning. Und jetzt bist du ja noch. Aber das Gute ist, du bist deutlich jünger. Ich habe das später gelernt. Bei mir ist auch so, meine Frau und ich zum Beispiel, wir telefonieren nie. Wir machen immer nur FaceTime. Und das ungefähr 12-mal am Tag. Und ich gehe immer ran, egal wo ich sitze, egal bei welchem Termin, sage ich, stopp, meine Herren, ganz kurz. Und dann zeige ich auch immer meine Frau so rum, damit auch alle sehen, ah, okay. Und ich sage, Jungs, nochmal, wenn meine Frau anruft, gehe ich immer ran, es kann was sein.
Ja. So. Ist doch wunderschön, also schau mal, du hast das gecheckt, ja.
Es kann nicht so wichtig sein, egal wo ich sitze. Was kann es denn Wichtigeres sein? Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich drücke generell nicht weg. Ich finde wegdrücken scheiße. Wenn ich nicht rangehen kann, weil ich im Termin bin, ich rufe aber sofort zurück. Es gibt für mich auch nichts schlimmer, diese Arschgeigen. Du rufst dreimal an, die sehen dreimal einen Anruf in Abwesenheit und rufen dich nicht zurück. Und was ich auch ganz schlimm finde, ich hoffe, das machst du nicht, diese Sprachnachrichten. Dann hast du 6 Minuten eine WhatsApp-Sprachscheiße. Ich höre mir das nicht an, ich lösche das.
Ja, es gibt eine Grundregel bei mir. Ab einer Sprachnachricht von 2 Minuten kann es auch mal 2 Wochen dauern, bis ich antworte. Deswegen ist es ganz gefährlich, mir Sprachnachrichten zu schicken. Aber ich schicke manchmal auf dem Radl halt auch schnell so ein 5-Sekünder. Das passiert schon auch. Aber ich versuche sehr darauf zu achten, unter der Minute zu bleiben. Alles andere, finde ich, muss ein Telefonat werden. Ja.
Das sieht man ja. Weißt du, wenn dann wirklich drauf steht, hey Alter, hab's gesehen, bin auf dem Fahrrad, ruf dich zurück. Das hört mir an. Ja. Aber wenn ich unten... Dann habe ich schon wieder am Ende vergessen, was der am Anfang gesagt hat.
Ja, das ist nicht so wirklich sinnvoll, ja.
Andi, wir sind jetzt übrigens am Ende angekommen hier von unserem Mega-Podcast. Endlich hat es geklappt mit 11-minütiger
Verspätung.
Aber das Wichtigste, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben eine Playlist, die Real Hope Talk Playlist. Da musst du jetzt dein Lieblingslied, dein Evergreen, den du hast, Den musst du da jetzt reinhauen. Gibt es ein Lied, was du hörst, wenn du Fahrrad fährst? Gibt's ein
Lied, ist das schwierig. Ich liebe Musik, Gregor.
Ja,
einen Song da reinzupacken.
Kannst 2 reinpacken. Komm, gib mir 2.
Ja, puh. Das ist schwierig. Das ist jetzt ein so sehr hoher Anspruch an mich selbst. Pack mal als einen Song drauf, den ich gerade sehr, sehr laut, das könnt ihr euch alle selber vorstellen, wie ich im Auto mitgröle, Stick Season von Noah Cannon, ist so ein bisschen gefühlvoller, aber den kann man so richtig mitbrüllen. Schaut euch die Lyrics an und packt einfach mal die beste Stimme aus, wenn ihr allein im Auto seid. Hammer, das ist cool. Ja, und der nächste kommt erst noch raus. Es ist ein Post Malone-Song angekündigt mit Morgan Wallen zusammen und darauf freue ich mich ganz extrem. Vielleicht packst du den einfach drauf, sobald er draußen ist. Es hieß, er kommt am 5. April. Ich warte seitdem jede Sekunde. Er kam nicht am 5. April. Ich denke mal, irgendwann Ende April kommt er. Also Morgan Wallen und Post Malone, das wird ein Ding.
Da du noch nicht morgen bei uns live geschaltet wirst, sondern wir haben noch kurz ein bisschen Zeit, weil wir ein bisschen vorproduziert haben. Wir hauen beide rein, auf jeden Fall in die Liste. Gut. Wir halten dich auf dem Laufenden, wenn wir rauskommen. Dann können wir das über unsere Lieblingskanäle posten. Ja. TikTok habe ich für mich noch nicht entdeckt. Genau, dann hauen wir das raus und dann schauen wir mal, was es so bringt.
Ich drücke dir
weiterhin mächtig die Daumen, dass alles so funktioniert, wie du willst. Wenn du ein Büro brauchst, ich bin immer dein Mann. Wenn du einen Tipp brauchst, weil du hast gerade gesagt, du gibst keine Tipps. Der Lieblingstipp von meinem Bruder ist, schau niemals mit offenen Augen in die Sonne. Den kannst du jedem geben. Beruhigt.
Er ist stark.
Das ist der Lieblingstipp von meinem Bruder, genau. Willst du einen Tipp? Ja, guck niemals mit offenen Augen in die Sonne.
Den merke ich mir, der ist stark.
Weißt du, der ist gut.
Aber den kann man ohne Gefahr geben, ja, das stimmt.
Wollte ich gerade sagen, den kannst du immer geben, passiert dir nichts, weißt du, besser als, hey, du musst in Bitcoin investieren.
Ja. Genau, das meine ich, ja.
Andi, hat mich gefreut, schön, dass wir uns gefunden haben.
Absolut, es war mir ein Fest, Gregor, danke fürs Gespräch.
Sehr gut, sehr gut. So, jetzt kommt Sabi auch wieder dazu und dann drückt die nämlich auf die Pause. Andi, also, tausend Dank für alles und wir quatschen. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.